Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 3 Input.
Wir legen uns freizügig an, wir reden offen über Sex, wir stillen und wickeln unsere Babys im Zugsabteil. Was früher ein Tabu war, das gilt heute als normal. Auch für die Mächtigen. Manager kassieren hohe Boni, ohne mit den Wimpern zu zucken, und Politiker lassen sich ihre Amtszeit hemmungslos vergolden. Leben wir in einer schamlosen Gesellschaft? Oder gibt es hinter der Oberfläche neue Formen von Scham? Das ist das Thema heute im Input. Redaktion und am Mikrofon Christina Capretz.
Scham habe ich gehört als Überbegriff. Schamdi. Schamdi.
Schamdi. Heute ist nicht mehr der nackte Körper oder nackte Stellen am Körper schamhaft besetzt, sondern heute ist es eher schamhaft besetzt, wenn dieser Körper bestimmten Vorstellungen nicht entspricht.
Es vergeht keine Woche, ohne dass die Löhne oder Boni der Topmanager Schlagzeilen machen.
Sieht man da wenigstens Scham, Betroffenheit, Schuldbewusstsein?
Schamet euch! Ja, schamet euch!
Als die Bank von mir erwartet hat, ein immer großes Spektrum, also Bauchladen von Investmentbanking-Produkten zu verkaufen, oft das latente Gefühl von Scham.
Die Banken stehen schon lange in der Kritik. Vor ein paar Tagen die neueste Hiobsbotschaft. Die grösste amerikanische Bank, JP Morgan, hat einen Verlust von 2 Milliarden Dollar bekannt gegeben. Das, weil Banker sich verspekuliert haben. Haben die eigentlich nichts gelernt, kann man sich fragen. Und auch, schämen die sich nicht? Eine Frage, die auch im Zusammenhang mit den exorbitanten Boni von Bankmanagern immer wieder gestellt wird. Schämen die sich eigentlich nicht? Die Frage hat man auch bei Politikerskandalen gehört. Zum Beispiel, wo bekannt worden ist, dass der deutsche Außenminister Karl Theodor von und zu Guttenberg für seine Doktorarbeit tüchtig abgeschrieben hat. Und das nachher auch noch die längste Zeit bestritten. Aber nicht nur Banker und Politiker scheinen immer unverschämter zu sein. Auch bei den ganz normalen Leuten haben sich die Schamgrenzen verschoben. Zu der Schamlosigkeit in Politik und Wirtschaft hören wir später mehr in dieser Sendung. Jetzt schalten wir zuerst den Fernseher ein und zappen uns durch Castingshows.
Leider nein.
I just wanna feel real love in the London Rafter.
Oh, ich bin Yvonne. What about the things you said? What about the things you've done? What about the lies you told me and also everyone?
Singen reicht nicht ganz. Es ist ein bisschen dünn, aber du bist auch ein bisschen dünn. Ich habe noch Sandwich, Veggies.
Der Gölle hat bei Musicstar mit der Yvonne kein Verbarmen gehabt. Und genauso erbarmungslos sind der Roman Kilchsberger, Christa Rigozzi und der DJ Bobo mit untalentierten Kandidaten umgegangen, die sich bei der Castingshow die grössten Schweizer Talente gemeldet haben.
Wer sein Talent vor dieser Jury zeigt, der muss sich gegen harte Urteile wappnen.
Das Beste sind die 40 Sekunden, die das Intro gegangen ist. Eigentlich.
Ich habe keine Worte. Also mit diesem Song von Bryan Adams, also sorry.
Ich bin enttäuscht, ich bin traurig. Ich bin traurig, weil du nicht mehr hast bringen. Ich bin ein bisschen sauer auf uns als Jury. Vielleicht, dass wir Leute daheim gelassen haben, die vielleicht an dieser Stelle hätten eben explodieren können. Ich bin einfach enttäuscht, sorry.
Von solch harten Urteilen lässt sich die Kandidaten aber nicht abhalten, vor Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern ein Lied zum Besten zu geben. Egal, ob sie vom Publikum im Saal ausgebaut werden oder von der Jury beschimpfen, die vielen Castingshows finden immer wieder Männer und Frauen, die sich öffentlich beschämen lassen, nur um ein paar Minuten am Fernsehen zu kommen. Was am Schweizer Fernsehen noch einigermaßen harmlos daherkommt, das treiben deutsche Sender auf die Spitze. Sie kennen nichts, wenn es darum geht, die Kandidatinnen und Kandidaten von Castingshows öffentlich bloßzustellen. Und die lassen sich das erstaunlicherweise auch gefallen. Da kann man vor dem Fernseher gemütlich zuschauen, wie die Kandidaten vor dem spöttischen Blick der Jury klein und kleiner werden. Zum Beispiel bei dieser Szene aus «Deutschland sucht den Superstar».
Ich traue mich das eigentlich nicht so richtig. Ich habe sehr lange überlegt und ich bin doch gekommen. Es ist immerhin etwas. Darf ich anfangen?
Ja. I keep on falling. I keep on falling in and out
Oh, love with you, I never love someone.
Und so geht's dann weiter, bis über die Schmerzgrenze raus, bis ein Jurymitglied den Song unterbricht.
I never feel this way. Nee, was ist das? Sie lachen.
Ich muss vor Begeisterung vielleicht.
Ja, auch vor Begeisterung darf ich nicht.
Ich glaube, mit der Stimme, weißt du, kannst du Zwiebeln zum Wein bringen. Eigentlich ist das ja umgekehrt.
Ja, ich bin zu aufgeregt, deshalb.
Da können auch andere Gründe mitspielen.
Mein Hals ist trocken.
Vielleicht noch was. Hast du noch einen anderen Vorschlag?
Mein Herz rast.
Vielleicht noch was. Hast du noch einen anderen Vorschlag? Keinen mehr. Ja, deine Stimme ist scheiße einfach.
Boah, das ist aber gemein.
Findest du?
Darf ich noch mal probieren?
Nee. Tschüss.
Soll ich gehen?
Du kannst doch noch bleiben, ein bisschen stehen, wenn du willst.
Darf ich noch mal probieren?
Alle zusammen. Eins, zwei, drei.
Nein!
Wie lange lässt sich die Kandidatin noch verspotten? Wie weit geht sie, um ihren Auftritt am Fernsehen noch ein paar Sekunden zu verlängern? Und warum tut die sich das an? Der Soziologe Sigurd Deckel erklärt sich die zunehmende Schamlosigkeit am Fernsehen mit dem Versprechen, wo all die Casting- und Reality-Shows den Teilnehmer geben.
Du kannst aufsteigen in den Kategorien der Mediengesellschaft, Aufmerksamkeit erregen, bekannt sein, vielleicht auch etwas Geld gewinnen, aber du hast einen Preis dafür zu zahlen und du musst dir überlegen, wie viel bist du bereit dafür zu geben, um dieses Ziel zu erreichen.
Wir leben heute in einer Mediengesellschaft. Wer Macht hat, das bestimmen die Medien maßgeblich mit. Und um von den Medien beachtet werden, muss man Aufmerksamkeit erregen. Um jeden Preis. Aufmerksamkeit wird in der Mediengesellschaft also zu einer wichtigen Ressource. Ähnlich wie Geld oder Bildung. Und das Spiel mit den Schamgrenzen ist ein sicherer Weg, um die mediale Aufmerksamkeit überzukommen. Exemplarisch kann man das im Dschungelcamp sehen. Die Reality-TV-Show auf einem deutschen Privatsender heisst eigentlich «Ich bin ein Star, holt mich hier raus». Mehr oder minder bekannte Promis leben 2 Wochen in einem Dschungelcamp und müssen verschiedene Prüfungen absolvieren. Zum Beispiel Känguru-Hoden essen oder Käfer, die vorher in Gülle getaucht worden sind. «Ich bin ein Star, holt mich hier raus» spielt nicht nur mit Scham, sondern auch mit dem Ekel von Kandidaten und Zuschauern. Scham und Ekel, die beiden Gefühle sind eng miteinander verknüpft. Wenn jemand freiwillig etwas Grusiges macht, wie Känguru-Hoden essen, dann ist das geschämig. Der Moderator Dirk Bach hat seine Rolle als Moderator zeitweise verloren und eine von den Kandidatinnen geküsst.
«Und wie ist es dann, wenn man eine Frau küsst, die gerade eine Heuschrecke gegessen hat?»
Das war nicht unbedingt das Schlimmste, dass sie eine Heuschrecke gegessen hat. Sie hat noch ganz andere schlimme Sachen gegessen. Da möchte ich nicht drüber nachdenken. Aber nein, geküsst wird für das, was sie da alles aushalten musste, wurde sie verdientermaßen geküsst.
Ja, jetzt sind wir ja schon so bei Dschungelprüfung. Was waren deine Lieblingsdschungelprüfungen?
Also meine Lieblingsprüfungen sind eigentlich immer die, wenn es gar nicht um Tiere essen geht, sondern mehr um so einen körperlichen Einsatz. Also das Essen strengt mich immer selber so sehr an, dass ich das gar nicht haben möchte. Aber die Zuschauer scheinen das einzufordern. Die scheinen das sehen zu wollen, was Menschen alles verspeisen können.
Zuschauer wollen das sehen. Tatsächlich spülen Reality-TV-Shows wie Dschungelcamp oder Big Brother viel Geld in die Kasse der Fernsehsender. Aber was genau ist so faszinierend daran, anderen Leuten dabei zuzuschauen, wie sie sich vor der Kamera erniedrigen? Als Zuschauerin, als Zuschauer schwanken wir zwischen Mitleid, Schadenfreude und Fremdschämen, wenn am Fernsehen die Schamgrenzen derart strapaziert werden. Und genau das Wechselbad von Gefühl ist es, wo die Shows für uns so attraktiv macht, sagt der Soziologe.
Sie spielen mit der Unterscheidung von Vorderbühne und Hinterbühne. Wir alle wissen in unserem Alltagsverhalten, also dass es bestimmte Höflichkeitsregeln gibt, dass man bestimmte Dinge sagt und andere nicht sagt und dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was man sich denkt und wie man sich verhält. Und Big Brother ebnet diese Unterscheidung ein, lässt die Zäune fallen und lässt uns an etwas teilhaben, öffentlich, was jeder nur ansonsten aus seiner privaten Welt kennt, wo man dann zu Hause schon natürlich anders redet, als man das etwa in seiner eigenen Kollegenschaft tun würde.
Die Reality-Format macht also nur das sichtbar, was wir tagtäglich erleben, aber hinter einer Maske von Höflichkeit versteckt. Und, so neu die Sendungen uns scheinen mögen, sie entsprechen einem alten Volksbrauch.
Wenn du aufsteigen möchtest, musst du einmal noch die Welt von unten gesehen haben. Das ist ein uraltes Ritual, mit dem Gruppen versuchen, so etwas wie einen sozialen Ausgleich quasi zu erzwingen. Und wir bekommen das jetzt als Unterhaltung geboten im Fernsehen und dürfen selber daran teilnehmen. Und auch hier gibt es wieder dieses Verhältnis von exponiert sein und erniedrigt werden.
Und das Verhältnis, das nennt der Soziologe Ritual von der Degradierung. Das kennen wir auch von anderen Ritualen, wie einem Polterabend, wo eine ledige Frau oder ein lediger Mann vor einem definitiven Schritt unter die Haube nochmal allerlei Mutproben bestehen muss. Auch im Militär und bei den Pfadi gibt es so Ritual. Der Magier Vincent Raven, Schweizer Teilnehmer im Dschungelcamp, vergleicht die Fernsehshow auch ganz direkt mit seinen Erfahrungen bei den Pfadi.
Ich denke mal, ist so eine, wie soll ich sagen, mal so eine neue Erfahrung ist für mich wie ein Pfadfinderlager, das ich als Kind gerne gemacht habe und das ist jetzt mal so eine Chance in den Tropen, ja. Deshalb.
Für den Soziologen Sieghard Neckel hinkt der Vergleich vom Dschungelcamp mit der Pfadi allerdings.
Der Pfadfinder, der ist ja jemand, der eine Mutprobe auch erfolgreich besteht und so wird eben das Dschungelcamp gewissermaßen mit einer Mutprobe verglichen. Der Unterschied allerdings ist, dass der Pfadfinder ja vorbildlich ist und jeden Tag eine gute Tat tun soll. Das heißt, er wird von der Gesellschaft als ein Ideal dargestellt und indem jetzt hier dieser Protagonist der Dschungelshow die Pfadfinder bemüht, geschieht so etwas auch wie eine Schamabwehr. Das heißt, er versucht sich sozusagen in den Glanz und in den Respekt einer Gruppe zu stellen und gibt damit zum Ausdruck, dass er doch die Respektlosigkeit auch befürchtet, die mit der Beteiligung an diesem Format ohne Zweifel verbunden ist.
Respektlosigkeit und Degradierung sind zentrale Elemente im Reality-TV. Häufig kommt aber noch ein Drittes dazu. Der Einsatz vom eigenen Körper. Vor allem die Frauen zeigen Körperteile, die normalerweise bedeckt bleiben und hoffen so auf Einschaltquoten. Das Berliner Model Michaela Schäfer hat bei der deutschen Version von Big Brother schon ganz am Anfang ihre Silikonbrüste in die Kamera gehalten.
Ich weiß nicht, ob die Leute mir oder die Bewohner mir wirklich an die Brust greifen möchten, weil ich hoffe, dass jeder Mann dort drin schon mal Silikonbrüste angefasst hat. Ich könnte es eher vielleicht von den Frauen verstehen, die mal sagen, oh, darf ich mal fühlen oder so. Aber würde ich bei Frauen machen, bei Männern nicht, weil ich meine, wenn ich sage, darf ich dann mal an deinem Ding anfassen, ich glaube, das würden die auch nicht so toll finden. Deswegen, für Männer gibt es da nichts zu touchen.
Das ist der kalkulierte Einsatz mit der eigenen Intimität und der Intimität der anderen. Und das ist ein ganz probates und allgemein verbreitetes Mittel, um dieses knappe Gut Aufmerksamkeit für sich möglichst zu erringen.
Das Spiel mit der Intimität und somit auch mit der Scham ist also zentral in diesen TV-Shows. Von Schamlosigkeit kann man aber nicht reden. Denn wo es gar keine Schamgrenze mehr gibt, kann man auch keine überschreiten. Ohne Scham würde die Format gerne funktionieren. Gehen wir aber nochmal einen Schritt zurück. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, die Scham? Der Sieghard Neckel hat sich eingehend damit befasst.
Die Scham kommt immer dann auf, wenn ich das Gefühl habe, dass ich in den Augen anderer in einer mangelhaften, in einer ungenügenden, in einer fehlerhaften Lage mich befinde, dass meine Person anders erscheint, als dass ich möchte, dass sie erscheinen sollte.
Wir schämen uns jeden Tag x-mal. Wir gehen aus dem Haus und sehen spät, dass wir eine Laufmasche im Strumpf haben oder einen Fleck auf dem weißen Hemd. Wir schicken uns in Teams SMS aus Versehen der Arbeitskollegin statt dem Schatz. Wir müssen einen Vortrag halten, bringen aber vor Lampenfieber kein Wort raus. Und manchmal schämen wir uns dafür, dass wir uns schämen. Über die Scham redet niemand gern, auch wenn wir das Gefühl alle kennen. Fachleute reden darum von einem stillen Gefühl. Aber obwohl die Scham so ein intimes, persönliches Gefühl ist, sie sagt uns ganz viel darüber, wie wir als Gesellschaft funktionieren, erklärte sie Sieghard Neckel.
Die Scham gibt uns vielfach Informationen darüber, wie Gruppen organisiert sind, wie Gruppen sich nach innen staffeln, welche Rangordnung es gibt. Und auf der anderen Seite ist die Scham nur verständlich vor dem Hintergrund bestimmter Regeln und Normen. Das heißt, wenn wir uns die Scham anschauen, schauen wir uns immer auch die Normen an, die in einer bestimmten Kultur, in einer Gruppe, in einem Milieu, in einer Gesellschaft gelten.
Und die Normen, die unterscheiden sich von Zeit zu Zeit, aber auch von Land zu Land. So gilt es in China zum Beispiel nicht als unhöflich, wenn man Suppe schlürft oder laut die Nase schnitzt. Dafür muss man älteren Leuten unbedingt respektvoll begegnen. Wenn man das nicht macht, beschämt man sich und das Gegenüber. Das Gefühl von der Scham hat also viel mit gesellschaftlichen Idealen zu tun, aber auch mit Machtverhältnis. Das zeigt sich schon in der kleinsten Szene im Alltag, im Tram, wo jemand sich an uns vorbeidrängelt und den letzten Sitzplatz besetzt. Das macht uns verrückt, aber wir schämen uns auch dafür.
Wenn ich mich einer Person gegenüber nicht habe durchsetzen können, wenn ich mich habe unterordnen lassen, wenn ich meine Schwäche dokumentierte, dann kann es sein, dass ich mich nicht nur in dieser Situation geschämt habe, sondern auch, dass ich mich noch über diese Scham schäme, dass ich mich habe so beschämen lassen, weil ich würde von mir ja gerne sehen, dass ich selbstbewusst bin, dass ich mir nichts gefallen lasse und so weiter. Das heißt, die Scham, das zeigt, das tritt immer dann auf, wenn ein schmerzhafter Riss, eine Kluft entsteht zwischen dem Bild, was ich von mir habe, dem Ideal, dem ich folge, was meine Person betrifft, und der tatsächlichen Verfassung, in der ich mich befinde.
Und das Idealbild, das wir unserer Aussenwelt von uns zeigen wollen, das hängt natürlich auch von den Erwartungen ab, die andere an uns richten. Und die gesellschaftlichen Erwartungen, die Normen, die haben sich in den letzten 40 Jahren stark geändert. Vor allem ältere Leute sind schockiert, wenn sie sehen, wie locker junge Leute heute mit ihrem Körper umgehen. Wie wir in aller Öffentlichkeit knutschen oder oben ohne baden. Die Grenzen der Körperscham haben sich in den letzten 40 Jahren stark verschoben. Wie und warum, das hören wir nach einem Music Star Song aus dem Jahr 2007. This is life.
Take care.
laufen in Hotpants oder Miniröck um, wir legen im Zug die Schuhe aufs Polster, wir knutschen in aller Öffentlichkeit und wir entblößen uns auch live am Fernsehen. Das haben wir vorher gerade gehört. Das alles wäre vor 50 Jahren noch undenkbar gewesen.
Input.
Heute gehen wir der Frage nach, wie sich die Schamgrenzen verschoben haben. Wie hat sich das angefühlt, wo es noch viel mehr Tabus gegeben hat als heute, gerade was den Körper und Sexualität angeht? Wie ist dazu gekommen, dass sich die Schamgrenzen so verschoben haben? Und schämen wir uns heute wirklich weniger als unsere Eltern und Grosseltern? Oder sind uns heute einfach andere Sachen peinlich? Mit diesen Fragen im Gepäck besuchen wir drei Frauen zwischen 50 und 60 zu Bern. Sie haben die Zeit noch erlebt, wo sie in der Schule eine Schamecke gegeben hat.
Scham habe ich gehört als Überbegriff. Schäm dich. Und für alles Mögliche natürlich. Also man muss sich schämen, wenn man Sexualität hätte vor der Ehe. Man müsste sich schämen, wenn man so und so umeinander läuft und andere Leute sehen im Dorf, weil alle kennen sich ja. Man müsste sich schämen, wenn man ausgefallen angelegt ist oder ausgefallen nur sich bewegt oder wenn man auffällig ist, wenn man auffällt.
Erinnert sich Gabi Eckel, die in den 60er Jahren im Wallis Kind war.
Einerseits hat es mit der ganzen Körperlichkeit ganz viel zu tun gehabt, also sich schämen für seine Nacktheit zum Beispiel oder für wie man ist. Also das hat man ja voneinander gar nicht, also das hat man nicht in der Familie voneinander überhaupt sowieso nicht gesehen. Also ich muss mir vorstellen, ich bin in so einer engen Wohnung aufgewachsen mit insgesamt 6 Leuten und ich habe niemanden nackt gesehen. Also da ist eine Scham drin. Das war auch nicht tragisch gewesen, denn das ist für mich nicht, ich habe nicht darunter gelitten, das war einfach so gewesen.
Auch Katrin Entner und Heidi Ensner haben in ihrer Kindheit noch andere Vorstellungen mitbekommen, was geschämig ist und was nicht.
Für meine zu lange Beine und für meine Brüste habe ich mich geschämt.
Ich war unsicher, mich genieren, etwas zu sagen, mich deswegen zurücknehmen.
Für Frauen haben in den 60er Jahren noch ganz andere Normen gegolten als für Männer. Anständig, bescheiden hätten sie sollen sein. Die eigenen Wünsche zurückstecken für den Mann und für Kind. Eine eigene Sexualität hat man den Frauen damals sowieso nicht zutraut. Zwar hat die Studentenbewegung 1968 die traditionellen Vorstellungen von Ehe und Sexualität schon in Frage gestellt, aber für weite Teile der Bevölkerung haben die alten Werte und Normen auch nach dem 68 ihre Gültigkeit nicht verloren. Eltern und Lehrkräfte haben die Charme als Erziehungsinstrument weiterhin eingesetzt. Im Jahr 1976 dann hat ein Buch aus Holland auch in der Schweiz für Aufregung gesorgt. «Die Scham ist vorbei», hat die holländische Feministin Anja Meulenbelt ihren biografischen Bericht genannt. Sie beschreibt unter anderem ihre sexuellen Erfahrungen mit Männern und mit Frauen in einer tabufreien Sprache, wie sich es bis dann noch niemand traut hat.
«Ich träume von Sean, von Michael, von unbekannten Männern, die Kombination sind von allen erotischen Wellen, die ich erlebt habe. Ich habe Tagträume von Bob, dem faulen Bildhauer, der Flammen in meinem Körper entzündete, das Eintauchen in alle Gerüche und Geschmäcker, die unsere Körper zu bieten hatten. Bob, der in seinem ganzen Körper wohnte und der schnurrte wie eine Katze, wenn meine Lippen auf Entdeckungsreise gingen, auf der empfindlichen Stelle am Übergang zwischen Bein und Bauch. Ein träges Anschwellen gegen meine Wange, über das wir lachen müssen. Das Biest will wieder hinein, sagt er, als wir ineinander schwimmen, einander wiegen, trösten und wir nacheinander einen lauten Orgasmus haben, fast schmerzhaft. Mein Körper, den ich fast vergesse, der nur noch aus Sinnen besteht, Schwingungen, Gerüchen, Streicheln meiner Haut. Ich vergesse die Scham über meinen Mutterleib, die Brüste, mit denen ich Armin gestillt habe.
Also bei mir hat das Buch eingeschlagen wie eine Bombe.
Mir ist natürlich bleibende Erinnerung die lesbische Liebe. Das war dann für mich das erste Mal, wo ich überhaupt über lesbische Liebe gelesen habe.
Ja, das war etwas Befreiendes.
Vor allem. Sie beschreibt ja immer wieder irgendwelche Affären, die sie mit irgendwelchen Männern hat und so. Oh, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Dass die noch mehr hatte als ich.
Für mich ist das Buch «Die Scham ist vorbei» genau zum richtigen Moment da gewesen, weil bei mir hat erst alles angefangen.
Nicht nur für die drei Frauen hat dann, in den 70er Jahren, die grosse Befreiung angefangen. In ganz Europa haben die Frauen Tabus gebrochen und alte Schamgrenzen überschritten. Sie sind auf die Strasse geströmt und haben für ihre Rechte gekämpft.
Sexis! Ja, los!
No, no, no!
Respekt! Achter!
Oui, oui, oui!
Sexis! Ja, los!
No, no, no!
Sexisme, Violence, non, 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 Respekt, oui, hat es damals auf Frauendemos in vielen Ländern getönt. Gleiche Rechte haben die Frauen gefordert, in der Politik, in Familie und im Beruf und in der Sexualität. Anja Meulenbelt hat mit ihrem Buch «Die Scham ist vorbei» die damalige Stimmung genau getroffen. Die holländische Autorin beschreibt ihre eigenen Erfahrungen, wie sie in einem engen Elternhaus aufgewachsen und daraus geflohen ist, wie sie mit 16 schwanger geworden ist, viele verschiedene Männergeschichten hatte und in diesen Beziehungen auch Gewalt erlebt hat und auch, wie sie die lesbische Liebe entdeckt hat. Die Geschichten von der Anja Meulenbelt haben die ganze Frauengeneration Ende 70er Jahre geprägt.
Für mich hat es zu tun gehabt mit, was die alles widerspricht. Und wenn dann so ein Buch natürlich kommt, das quasi das alles bespricht und aufdeckt, dann gibt es eine Befreiung.
Ich denke schon, dass wir sehr wenig Modelle hatten in neuen Formen, wie wir das Leben leben wollen. Und ich glaube, sie war knapp für mich ein Modell gewesen, irgendwo, einfach, dass ich so eine Gewissheit habe bekommen. Aber das kann nicht falsch sein, an was wir dran sind.
Ich bin ja ziemlich die Sexualität innen geschossen worden, kann man so sagen. Und ich denke einfach, dass die Bücher dann, unter anderem «Die Scham ist vorbei», dass das wichtige Bücher für mich waren, mich mit anderen Frauen auseinanderzusetzen. Dort hat für mich eine Art Selbsthilfeprozess angefangen, weil ich bin ja ausgestiegen aus dieser Gesellschaft, in dem, dass ich nicht geheiratet habe, in dem, dass ich Frauenbeziehungen lebe oder schon gleich nach der Geburt von der Julia gelebt habe. Und die ganzen Auseinandersetzungen, die wir dann geführt haben, offenherzig über die Sexualität, da habe ich gewonnen. Fremdgehen, Sehnsucht, all die
Lust.
Sachen, Lust.
Was darf sein?
Gickerig war.
Gickerig. Endlich hat man auch als Frau den Verlust spüren und Lust zeigen, ohne sich dafür zu schämen. Die neuen, freizügigeren Sitten haben sich auch schon bald im Strassenbild gezeigt. Miniröcke und enge T-Shirts für die Frauen, kurze Hosen für die Männer. Auch in der Body ist die Mode freizügiger geworden. Oder ganz verschwunden. Das Oben ohne Baden ist aufgekommen.
Ich habe das schön gefunden. Mir hat das so gefallen. Das Umblütteln und mit Sonnen in der Sonne, das hat mir gefallen.
Und heute?
Ich tue immer noch oben ohne im Lorenenbad.
Eine von den Einzigen.
Jetzt bin ich noch eine von den Einzigen. Ich habe das einfach gern. Kein BH an. Immer noch.
Das Oben ohne Baden ist heute zwar nicht mehr so in wie damals, aber ansonsten hat die Freizügigkeit, die Errungenschaft der 70er und 80er Jahre Bestand gehabt bis heute. Da sind sich die drei Feministinnen einig.
Die Scham ist vorbei, ja. Ein grosser Glück ist die Scham vorbei. Sie sind mit der gegangen. Zum Glück sind wir
mit der gegangen, ja.
Die Scham ist also vorbei. Eine ganze Generation hat die Scham abgeleitet, hat sich plötzlich nicht mehr geschämt für ihre Nacktheit, für sexuelle Lust. Aber ist das nur gut? Unsere Gesprächspartnerinnen sind skeptisch. Alle drei haben beruflich mit jungen Frauen zu tun. Als Sexualpädagogin, als Psychologin und als Therapeutin für Frauen mit Drogenproblemen.
Ja, jetzt einfach irgendwie so das Bild. Ritual, Samstagabend, so viele junge Leute, so wie ich die Frauen wahrnehme, wo ich das Gefühl habe, die laufen so sehr offenherzig rum.
Uns schnitt da.
Ja, einfach das unglaublich, dass ich manchmal denke, das will ich nicht so rumlaufen.
Aber da ist eine Frage, merken die das oder spüren die das?
Das weiß ich nicht.
Ich will nicht sehen, dass euch das bei Frauen kommen mit dem Ausschnitt, wo also knapp die Warze bedeckt ist, wenn überhaupt. Mhm. Und dann sage ich zum Teil, du musst dich anders anlegen. Du musst dich anders anlegen und jemand anläufst. Das geht so nicht. Und da frage ich mich, haben die nicht gelernt, dass es, also, was kann man sagen, dass es einen Schambegriff gibt oder dass es, dass es etwas gibt, wo man sich schützt und wo man sein eigenes für sich behalten soll.
Sigurd Nickel war in den 60er und 70er Jahren jung. Er hat die gesellschaftlichen Veränderungen selber miterlebt und er beobachtet sie auch als Soziologe.
Man kann sich heute kaum noch vorstellen, wie das war vor 50 Jahren, wenn das unverheiratete Paare keine Möglichkeit hatten, eine Wohnung gemeinsam zu mieten, weil jede Vermieterin, jeder Vermieter stand schon vor der beschämenden Situation, als Kupplerin darzustellen, wenn man dann unverheiratete Leute vermietet hat.
Was der Kuppelei-Paragraf in Deutschland, das ist das Konkubinatsverbot in der Schweiz gewesen. Das Verbot für unverheiratete Paare, zusammen zu wohnen. Im Kanton Zürich hat das Konkubinatsverbot bis im Jahr 1972 gegolten, im Kanton Wallis sogar bis im 1995. Dass es heute normal ist, als lediges Paar zusammen zu wohnen, das ist nur eine von vielen gesellschaftlichen Veränderungen. Die rigiden Normen von früher haben sich gelockert. Es gibt zwar immer noch Vorstellungen davon, was sich gehört und was nicht, aber diese Vorstellungen gelten nicht mehr für alle gleich, sagte Sigurd Nickel.
Also im Unterschied zu früheren Zeiten haben wir heute nicht mehr so diese große Einheitlichkeit. Es gibt heute sehr viel mehr Submilieus, in denen es eigene Regeln gibt und vor denen hat man sich dann eben zu bewähren oder auch zu schämen oder nicht, aber es gibt nicht mehr so die Einheitlichkeit der Standards. Dass aber auf der anderen Seite morgens die jungen Leute eine halbe Stunde vor dem Spiegel stehen, weil sie unheimlich viel Arbeit in ihr Äußeres stecken und denken, dass sie für Wertschätzung, Respekt und Anerkennung unheimlich viel in ihr Aussehen hineinstecken müssen, was eben dann auch sehr stark beschämbar ist. Du hast den falschen Pullover an, wie siehst du denn aus? Ja, das ist wiederum neu hinzugekommen. Also wir können, glaube ich, netto, wenn man so will, nicht unbedingt von einer abnehmenden Scham, sondern von einer Verlegung der Scham auf andere Objekte sprechen.
Die Scham vor dem nackten Körper ist also der Scham vor dem unperfekten Körper gewichen.
Die jungen Leute haben vielfach damit zu kämpfen, dass gerade die Körperlichkeit mit einer Bilderflut überrannt wird und von einer Bilderflut bestimmt wird, vor der sie sich also auch zu bewähren haben und nicht gut genug auszusehen, zu fett zu sein, nicht cool zu sein. Alle diese Ängste zeigen, dass von einem Rückgang der Scham so nicht die Rede ist, sondern von einer Veränderung der Schamanlässe.
Und noch etwas zeigt, dass Scham gerade in der heutigen Gesellschaft ein zentrales Gefühl ist. Wir leben heute in einer individualisierten Gesellschaft. Leistung ist das, was zählt. Und wer viel leistet, der hat einen besseren Job und mehr Lohn als die anderen. So weit jedenfalls die Ideologie. Jeder ist seines Glückes eigener Schmied. Wenn eine Gesellschaft nach dem Motto lebt, dann ist jedes Scheitern, jeder Misserfolg beschämend, weil ich bin ja selber die Schuld dran.
Wir leben heute in einer Kultur, wo das Prinzip der Selbstverantwortung sehr hoch gehalten wird, auch dort, wo es mitunter sehr problematisch ist. Und alle Missgeschicke, alles Ungenügen im Lebenslauf, was einem nicht gelingt, wird einem heute häufig als eigenes Versagen vorgeworfen, bis hin auch zum eigenen Körper. In früheren Zeiten war es dann doch eher so, dass man sagte, na gut, wie jemand aussieht, das ist halt von der Natur gegeben, da kann man nicht mehr so dran viel machen. Oder ob jemand krank ist, da steckt man nicht drin, das kann einem jeden passieren. Wenn es aber heute so aussieht, als ob das alles nur an uns selber liegen würde, wie ich aussehe, ob ich krank und gesund bin, dann wird mit jedem Missgeschick, mit jeder Krankheit, mit jedem schlechten Aussehen sozusagen immer auch schon der Vorwurf verbunden, du hättest es eigentlich auch verhindern können, du könntest es eigentlich auch anders machen. Und das ist latent eine Beschämung. Eine Situation, weil der Einzelne in das Gefühl verbracht wird, für sein eigenes Ungenügen auch selbst Verantwortung zu tragen, schuld daran zu sein. Und das lässt ihn oder sie in den Augen anderer Personen als minderwertig erscheinen. Das signalisiert uns genau das Gefühl der Scham.
These von der schamlosen Gesellschaft, die stimmt also nicht so pauschal. Eine Gruppe, wo man in den letzten Jahren aber definitiv ihre Schamlosigkeit vorgeworfen hat, das sind Banker. Da bei Input besuchen wir jetzt gerade einen ehemaligen Investmentbanker, der noch vor der grossen Bankenkrise aus dem Geschäft ausgestiegen ist, weil ihm das, was er seinen Kunden hat verkaufen müssen, nicht mehr so ganz geheuer war und er sich angefangen zu schämen. Zuerst aber noch ein Lied über die beschämende Situation, ganz unten zu stehen in der Gesellschaft. Der Stefan Eicher singt von der Elena Ratti, einer armen alten Frau, die in der Kirche die Rosenblätter von einer Hochzeit von gestern auflässt. Ein Beatles-Cover auf Romanisch.
Las rosas tal gran spuselizzi da dir, veia da fir la sin fenestra, con una faccia da pasca curaisma il cor. Ce vuole fa, o ce pao per pivo, da non dar mai l'enqua, o ce pao per pivo, ma nu a tu c'è quel. Padre Caensli scriva in pridi col plez che na gin voglio dir. Nianca da tir, quarra scolbata, concia la socca sla noce senza sveita buret. E il sul sullet, o oh, c'è pau per pivo, da non dar mai men quel. O oh, c'è pau per pivo, ma nu a tu c'è. Già è luce pulita martì, nacin che venì, padre Gainsley, fugge la terra dal smauscur che torna a già, ci prempuccia, oh c'è pao per pivo, da non dar mai ven quel, oh c'è pao per pivo, ma nu è tu c'è quel.
Unverschämt leben wir in einer schamlosen Gesellschaft? Dieser Frage gehen wir heute nach. Wir haben geschaut, wie die Kandidaten sich in Fernsehshows wie Musicstar und Dschungelcamp beschämen lassen. Wir haben gehört, wie die Schämung noch vor 40 Jahren ein nackter Körper war, dass sich die Schamgrenzen verschoben haben, aber auch, dass wir uns heute nicht weniger schämen als früher, sondern einfach für anders. Jetzt befassen wir uns noch mit dieser Gruppe von Leuten, die sich in den letzten Jahren scheinbar für nichts geschämt haben. Und für das dann massive Kritik mussten einstecken. Die Banker. Nicht nur in der Schweiz. Weltweit stehen die hohen Löhne und Boni in der Kritik. Sogar der amerikanische Präsident Barack Obama hat gesagt, die Banker sollten sich schämen.
And when I saw an article today indicating that Wall Street bankers had given themselves $20 billion worth of bonuses. It is shameful.
Beschämend sagen die exorbitanten Boni, die die Wall Street Banker sich in den letzten Jahren ausgezahlt haben, sagt der US-Präsident Barack Obama. Die Banker, die jetzt die hohle Hand bei den Steuerzahlern machen, sollen mehr Disziplin und Verantwortungsbewusstsein zeigen, so der amerikanische Präsident. Ähnlich tun sie in der Schweiz. Empörung weit und breit über die Schamlosigkeit von Bankmanagern, bei den Politikerinnen, bei der Bevölkerung und bei den Kleinaktionären.
Wir sind der Ansicht, dass niemand mehr als 1 Million verdienen kann.
Es ist ein Trauerspiel, das hier abläuft, meine Damen und Herren. Es ist
ein Riesenskandal. Man sieht, was Gier und unkontrollierte Spekulation für Auswirkungen haben. Mehr wollte ich nicht sagen.
Das Vertrauen ist weg. Also
jetzt können sie es drehen, wie es wollen.
Man hat die Leute einfach an zu lange Leine gelassen.
Sieht man da wenigstens Scham, Betroffenheit, Schuldbewusstsein?
Man muss es klar und deutlich sagen, diese Bande von raffgierigen, geldgeilen Investmentbankern, das sind Verbrecher.
Während die Bevölkerung auf der Straße tobt und von den Bankmanagern mehr Verantwortung und Bescheidenheit verlangt, sagen die öffentlich kaum Reue. Da zum Beispiel der Verwaltungsratspräsident von der Credit Suisse, der Hans-Ulrich Döring, in einem Interview auf Radio DRS.
Das Problem dabei, Herr Döring, ist nur, jeder Angestellte von der Credit Suisse verdient durchschnittlich mehr als 300'000 Franken. Und da sind wir wieder beim Problem, das versteht niemand.
Ja, das sind grosse Beträge, ich will das sehr betonen. Wir sind aber auch erfolgreich gewesen in der grössten Krise seit 100 Jahren. Wir werden im Ausland als die Bank fürs 2009 anerkannt, in gewissen Spezialpublikationen. Wir haben gerade jetzt wieder neue Dings bekommen, die beste Privatbank weltweit vom Euromoney. Also ich glaube, das hat schon einen Wert, erstens. Zweitens muss man jetzt einfach mal auch sagen, all die Leute zahlen sehr viel Steuern.
Und gut, sie, das zahlt jeder, das ist natürlich kein Argument.
Halt. Sie zahlen aber viel Steuern, dass andere Leute weniger Steuern müssen zahlen. Also unsere Steuerbelastung ist ja schon relativ sehr hoch. Und wenn sie die AHV mit eingebaut sind, ist sie sogar sehr hoch. Und von dort her, glaube ich, sollten wir ja auch froh sein, dass wir solche Leute auch haben, die fähig sind, die Steuern können zu zahlen.
Die Banker als Wohltäter anstatt als Abzocker. Mit dieser Meinung ist der CS-Verwaltungsratspräsident nicht allein. Auch die Krise hat die meisten Banker nicht bescheidener gemacht. Die meisten. Es gibt nämlich auch Ausnahmen. Der Rudolf Wötzel gehört zu diesen Ausnahmen. Unter anderem, weil er sich geschämt hat, hat er seinen Beruf an den Nagel gehängt. Input hat ihn in der Nähe von Klosters daheim besucht. Bergflanken glitzern, die Frühlingssonne brennt, Schmelzwasser tropft und die Vögel zwitschern. Im kleinen Dorf Mombiel wohnt der Rudolf Wötzel in einem Chalet. Früher war das seine Zweitwohnung, jetzt wohnt er das ganze Jahr da. Blenden wir 10 Jahre zurück. Der Rudolf Wötzel ist Banker, spezialisiert auf Firmenübernahmen. Er ist verantwortlich für millionenschwere Transaktionen und Fusionen. Er ist ehrgeizig und er ist erfolgreich. Lang hinterfragt der Rudolf Wötzel seine Arbeit nicht. Scham ist für ihn zu dem Zeitpunkt noch kein Thema.
Ja, es gab keinen Grund, mich zu schämen. Ich habe das System, in dem ich gewirkt habe, die Marktwirtschaft anerkannt. Ich wusste es, dass mein Auftrag ist, von Kunden gerade dafür zu sorgen, dass sie in ihren Unternehmenstransaktionen sich an die rechtlichen Rahmenbedingungen halten. Ich habe dazu beigetragen, dass mein Arbeitgeber ein Honorar verdient hat. Also mein Gehalt war nicht irgendwie subventioniert von anderen, sondern es war auch da ein Rückfluss da. Es war etwas, was ich von meinen auch intellektuellen, inhaltlichen Anspruch absolut rechtfertigen konnte.
Der Rudolf Wötzel hat ein intensives Leben, wohnt in Hotels zwischen München, London und Zürich. Er arbeitet 100 Stunden pro Woche, verdient immer mehr. Er arbeitet für die Deutsche Bank, für die UBS und dann für die Lehman Brothers. Dort sind die Boni noch höher, das Klima noch aggressiver, die Deals noch riskanter. Der Rudolf Wötzel macht zuerst mit, dann regen sich bei ihm aber immer mehr Zweifel an seiner Arbeit. Scham nennt er das noch nicht, aber er hat kein gutes Gefühl dabei.
Ja, was bei mir passiert war, als die Bank von mir erwartet hat, ein immer großes Spektrum, also Bauchladen von Investmentbanking-Produkten zu verkaufen. Der Effekt war, ich habe einfach diese Produkte alle nicht verstanden. Oft das latente Gefühl, ja, das kann eigentlich nicht so gut sein. Ich würde es als Firmenmensch jetzt nicht gerade mir einkaufen. Also dieses Gefühl aus Nicht-Verstehen und so einer latenten Ahnung, dass es vielleicht auch nicht das Beste sein könnte, führt dazu, dass man einfach nicht mehr dahinter steht, was man da verkauft. Also ich bin zumindest ein Typ, ich kann nur verkaufen, wovon ich absolut überzeugt bin. Und dann ist man auch überzeugend und erfolgreich. Aber so eine Situation über längere Zeit auszuhalten, bedeutet letztendlich dann aber, sich irgendwie ja, innerlich zu vergewaltigen und führt zu Unzufriedenheit und einem schlechten Gefühl.
Ein schlechtes Gefühl, da wo die geilen Deals im Frühen das Adrenalin in die Adern gepumpt haben. Der Erfolg gibt dem Banker plötzlich nicht mehr den gleichen Kick wie früher. Teure Autos, schöne Frauen, schnelle Flirts, all das macht ihn nicht mehr euphorisch. Immer häufiger stellt er sich die Frage nach dem Sinn. und zum schlechten Gefühl kommt zum ersten Mal auch so etwas wie Scham dazu.
Wahrscheinlich das stärkste Maß oder stärkste Schamgefühl dürfte man dann empfinden, wenn man bewusst gegen eigene oder fremde Werte handelt. Also wirklich das fahrlässige, vorsätzliche Handeln. Auf der anderen Seite des Spektrums steht ein Handeln, in dem man irgendwie ein dumpfes Gefühl hat, dass das nicht so ganz so toll ist, was man tut. Aber man weiß nicht genau, warum. Man verhält sich ja eigentlich so, wie es von einem erwartet wird, wie es der Rahmen vorsetzt, im Rahmen des Rechtlichen und so weiter. Und dem würde ich das zuordnen, was ich da als quasi Vertriebsmann für Investmentbanking-Produkte für Firmen getan habe. Das Gefühl, ist das alles wirklich so im Interesse des Kunden? Insofern war das sicherlich ein Gefühl von Scham, was mich da beschlichen hat.
Das Unbehagen wird mit der Zeit so gross, dass der Rudolf Wötzl nicht mehr als Banker weiterarbeiten will. In 2006, noch vor der grossen Finanzkrise, kündet er seine Stelle und lässt sein altes Leben hinter sich. Wie geht es ihm, wenn er heute die Schlagzeile liest von den schamlosen Banker?
Was ich bedauerlich finde, und dass in der öffentlichen Diskussion einfach das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird, dass wenig differenziert wird, der Banker als der Prügelknabe, das Banker-Bashing, befriedigt vielleicht manchen Frust über die Situation, aber denke, dass hier dieses Banker-Bashing einfach wenig zielführend ist. So verständlich ist es emotional. Und ich teile auch Empörung über gewisse Prozesse, wenn wirklich verantwortliche Vorstandsvorsitzende, wie in Deutschland bei manchen Fällen geschehen, dann auch noch wirklich frech die Hand aufmachen, dass dann hier der soziale Zusammenhalt in der Gesellschaft nachhaltig gefährdet wird. Da würde ich mich schon gerne dafür schämen, ja.
Würde er, aber Fremdschämen ist nicht seine Sache. Und selber ist er nicht mehr betroffen. Der Rudolf Wötzl hat nach dem Ausstieg einen anderen Weg eingeschlagen. In den Bündner Bergen gibt er seinen ehemaligen Berufskollegen Weiterbildungen. Bankmanager und CEOs lernen bei ihm Ethik und Verantwortung. Als Schamgefühl von diesen Wirtschaftsleuten appelliert er aber nicht.
Aber ich denke, da ist es absolut illusorisch, dem Händler zu sagen, du darfst in Zukunft, wir appellieren jetzt mal an dein Schamgefühl und handle mal ein bisschen weniger mit Derivaten. Das wird er nicht lange machen, weil ihn dann sein Chef an die Luft setzt und sich den anderen Mitarbeiter holt, der nicht dieses Skrupel hat. Also das wird sich nur ändern, wenn es diese Regularien gibt, die diese Art von Tätigkeit in ein sinnvolles Maß setzen. Es gibt auch Derivate übrigens, die sehr sinnvoll sind. Auch. Also wir reden ja wirklich von dem hochspekulativen Bereich und da werden ja auch politisch die Themen diskutiert. Aber ich denke, es ist falsch, quasi die moralische Verantwortlichkeit des Handelns in den Bereich des Einzelnen zu setzen.
Der Appell als Schamgefühl würde also nichts bringen, meinte Rudolf Wötzl. Das Schämdi, wo einige von uns noch als Erzeugungsinstrument in der Kindheit mitbekommen haben, das scheint ein Mechanismus zu sein, der in der Bankenwelt nicht funktioniert, weil das finanzielle Interesse, die Norm vom Gewinn, immer noch über allem steht. Der Soziologe Sieghard Neckel bestätigt das, was der Ex-Banker Rudolf Wötzl erzählt. Er hat in seiner Forschung zahlreiche Bankmanager befragt und dabei auch erfahren, wie es überhaupt zu diesen Exzess im Investmentbanking gekommen ist und welche Rolle das Gefühl von der Scham dabei gespielt hat.
Dass man uns gesagt hat, wissen Sie, dann sind vor ein paar Jahren junge Investmentbanker bei uns in die Abteilung gegangen und haben über Finanzprodukte gesprochen, die wir alle nicht verstanden haben und wo wir eigentlich auch den Zweifel hatten, ob das eigentlich sinnvolle Produkte waren. Aber niemand hat sich getraut, eine Frage zu stellen oder das in Zweifel zu ziehen, weil jeder so tun wollte, als ob er oder sie das selbstverständlich alles begreift, auf der Höhe der Finanzmathematik ist. Und außerdem, so wurde uns gesagt, wollte man nicht den Eindruck erwecken, als sei man nicht aggressiv genug am Markt.
Ein erstaunliches Resultat aus der soziologischen Forschung. Das Gefühl von der Scham war also ein Auslöser von der Finanzkrise. Die Banker haben sich geschämt, zu zeigen, dass sie bei diesen neuen, komplexen Produkten nicht ganz draus kommen. Heutzutage sage ich genau das, vielen peinlich, dass sie damals so daheben, als kommen sie draus. In dem Interview, wo der Sieghard Neckel und sein Team mit Bankerinnen und Bankern geführt hat er aber noch etwas anderes Interessantes können feststellen in Bezug aufs Schamgefühl.
Das Interessante war, dass hier etwas stattgefunden hat in diesen Gesprächen, was man auch aus der Forschung über das Schamgefühl kennt, dass sich nämlich das Gefühl, beschämt worden zu sein, verwandeln kann in eine Wut gegenüber denjenigen, die einen in diese peinliche Lage gebracht haben. Und so habe ich in unseren Gesprächen das häufiger so erlebt, dass die Reaktion auf die öffentlichen Angriffe eine wütende Reaktion über die Ahnungslosigkeit, über die Überheblichkeit der öffentlichen Meinung gewesen ist. Man hat gewissermaßen versucht, das Schamgefühl, was ja so eine Art Aggression nach innen gegen sich selbst ist, eine Verletzung des eigenen Selbst, nach außen zu wenden, indem man sagt, ihr sprecht über Dinge, von denen ihr keine Ahnung habt, und ihr greift uns unsachgemäß an und schert alle über denselben Kamm, und das wollen wir uns nicht mehr gefallen lassen. Also diese wütenden Reaktionen gegen den Aggressor ist etwas, was wir aber aus der Dynamik eines Schamgefühls auch kennen.
Scham als Gefühl ist ja schon schlimm genug. Da sollen die anderen nicht auch noch mitbekommen, dass man sich schämt. Also schweigt man lieber oder man schlägt zurück. Wir kommen ans Ende unserer Erkundungsreise durch die Gefühlswelten, die wir alle so gut kennen, obwohl wir am liebsten nicht darüber reden. Scham. Wir haben gesehen, dass die These der schamlosen Gesellschaft so pauschal nicht stimmt. Aber die Schamgrenzen haben sich verschoben in den letzten 40 Jahren. Wir schämen uns nicht mehr so für unsere Nacktheit oder für sexuelle Lust. Dafür schämen wir uns, wie wir zu dick sind oder zu hässlich, wie wir zu wenig Erfolg haben im Beruf oder in der Liebe. Wir schämen uns, wenn wir unser Leben nicht selber meistern.
Moderne Gesellschaften sind Gesellschaften, in denen sich die Dinge eben auch schneller verändern. Und das Schamgefühl zeigt uns ja auch als ein wertvolles Gefühl an, welche Grenzen wir nicht überschreiten wollen und sollen im Sinne unseres Zusammenlebens und auch im Sinne unserer Individualität und des Schutzes unserer Persönlichkeit. Nur wo diese Grenzen verlaufen, das ist immer ein Aushandlungsgegenstand in jeder gesellschaftlichen Situation, und das erleben wir unablässig. Und insofern ist es nicht verwunderlich, dass an der einen Stelle Grenzen abgebaut werden und auf der anderen Seite dann wieder Schamschwellen wachsen.
Unverschämt, so wie die Input. Redaktion und am Mikrofon Christina Kapretz.
Der S3 Input. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.